Ja, ich denke, dass alle schon diese Skripte bekommen haben, so Handouts, sonst können die gerne verteilt werden. Da steht, ja, das macht nichts, dann raschelt es jetzt ein bisschen. Ich werde auch nicht alles, alle Bibelstellen mit uns aufschlagen, die da drin stehen. Das ist mehr so, wenn man selber das nochmal nacharbeiten möchte von diesem Seminar oder in einer Gruppe nochmal aufarbeiten möchte, dann hat das vielleicht ein Leitfaden. Mir geht es heute Morgen im Wesentlichen darum, dass wir das Wesen christlicher Prophetie neu verstehen lernen oder uns dessen bewusst werden. Das Wesen von christlicher Prophetie, das ist so der Hauptakzent heute Morgen. Ich vermute mal, dass jeder von uns mehr oder weniger schon Erfahrungen mit sogenannten christlichen Propheten oder Leuten hat, die sagen, du, ich habe von Gott Folgendes empfangen, und dann sagen sie auch irgendwas. Ja, manchmal ist das sehr zutreffend, manchmal ist es erbaulich, manchmal ist es auch ermahnend. Das würde alles dem Duktus, also der Vorgabe des Wesens christlicher Prophetie auch entsprechen. Und doch ist es oft übergreifend und geradezu missbräuchlich. Das heißt, es gibt positive und auch sicherlich eine ganze Reihe negative Erfahrungen. Besonders diejenigen von uns, die sehr stark in der Seelsorge aktiv sind, werden das vielleicht nachempfinden können. Man spricht mit jemandem und dann, während der redet, gehen die eigenen Gedanken manchmal ja auch ein bisschen wandern oder sagen, Herr, was kann ich denn jetzt mal interessante Fragestellung haben? Was soll ich sagen? Und dann kommen manchmal vielleicht sowas wie Offenbarungen, Herzensoffenbarungen. Gott gibt einen Durchblick, der ganz plötzlich da ist. Und dann ist ja die Frage, wie geht man damit um als Seelsorger? Und da würde ich nicht sagen, ach, Sie brauchen gar nicht weiterreden, ich weiß gerade Bescheid. Das und das ist Ihr Problem. Das wäre ja ein Ansatz, ja. Und da merken wir schon, das wäre ein völlig unreifer Umgang mit Offenbarungen. Weil es eben den anderen letztlich nicht mehr die Freiheit gibt, das zu prüfen und zu unterscheiden. Dann sind wir schon mitten in dieser ganzen Fragestellung drin. Wie gehen wir also damit um? Und ein Kerngedanke, den ich uns am Anfang mitgeben möchte, den mache ich zunächst erstmal fest, an meiner eigenen Erfahrung. Ich kenne meine Frau, mit der ich jetzt, 42 Jahre verheiratet bin. Ich kenne sie seit 60 Jahren. Das heißt, sie war 6 und ich war 4 Jahre, da haben wir uns kennengelernt und wir mochten uns schon, haben zusammen gespielt und so weiter, aber die Liebe ist dann erst so in den 20ern entbrannt. Ja. Also wir lieben uns schon und jeden Tag denke ich, ach, das wird immer schöner, tiefer die Liebe. Es ist anders, wenn man mit jungen Leuten, die Liebe hat einen anderen Charakter. Alle, die so über 60 sind, werden das vielleicht nachempfinden können. Man redet, man kommuniziert miteinander, ohne dass man was sagt, manchmal. Ja, ich brauche sie nur angucken und ich weiß, was sie mir sagen will, etwa. Oder, ich will jetzt keine Beispiele nennen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So. Dann habe ich mir mal überlegt, wie das wäre, wenn ich so damals, als wir geheiratet hätten, hätte ich so eine Art Ehe, Vermächtnis geschrieben, gesagt, also ich bin dein Mann und das sollst du wissen über mich, so funktioniere ich, ja, so funktionieren Männer, wir sind etwas anders, so funktionieren Frauen, würde sie vielleicht sagen, und das sind meine Vorlieben und ich hätte alles raufgeschrieben, was von mir wesentlich ist und auch was ich ihr sagen möchte. Ich hätte alles aufgeschrieben. Und dann hätte ich ihr das überreicht, feierlich, vielleicht in einem Ritual noch gesagt, so, das solltest du von mir wissen. Und dann hätte ich nicht mehr mit ihr geredet. 42 Jahre lang nicht. Nach dem Motto, sie weiß ja alles. Ja. Dann würde jeder von euch sagen, das geht doch nicht. Liebende offenbaren sich doch. Das Leben geht doch weiter, es gibt doch Fragestellungen und so weiter. Und ich erzähle das deshalb, weil viele sagen, ja, was ist eigentlich das Wesen christlicher Prophetie? Denn wir haben in der Heiligen Schrift sicherlich alles, nicht nur sicherlich, sondern wir haben alles, was zur Rettung notwendig ist. Also Soteriologie, Erlösungslehre, alles, was wir wissen müssen, steht in diesem Wort Gottes. Und deshalb sagt man sich, ja, warum redet Gott denn noch? Ist ja alles schon da. Und die Antwort lautet, weil er Liebe ist. Gott liebt uns nicht nur, er ist im ganzen Wesen Liebe. 1. Johannesbrief bringt das so auf den Punkt. Gott ist Liebe. Und das Wesen von Prophetie ist gekoppelt mit dieser Liebe. Das ist ein genuines, ein typisches Merkmal christlicher oder ich würde sagen, christlicher oder auch jüdischer Prophetie, dass wir dahinter immer eine Person, also einen personhaften Gott sehen, den dreieinen Gott, der sich als Vater, Sohn und Geist offenbart. Und weil dieser Gott Liebe ist, weil Gott voller Eifer ist, voller Leidenschaft, weil er lebt, er hört nicht auf zu leben. Und die Welt entwickelt sich weiter. Jetzt in Nairobi haben wir gerade die große Weltbevölkerungskonferenz, 7,7 Milliarden Menschen. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Als ich geboren wurde, lebten ein Drittel so viele Menschen auf der Welt. Und wir leben in einer Zeit, wo so viel Neues entsteht und aufbricht. Und Gott sagt doch nicht, ihr habt die Bibel, ich habe dazu nichts zu sagen. Das heißt, wir brauchen keine Offenbarungen, die dem biblischen Wort widersprechen. Das wird Gott nie tun. Er wird sich nicht widersprechen. Aber er wird es konkretisieren und er hält mit uns Verbindung. Deshalb ist das Hören auf Gottes Stimme etwas sehr, sehr Grundwesentliches vom Christsein. Das ist nicht das Privileg von irgendwelchen Propheten mit großen prophetischen Ohren, sage ich mal, oder mit Leuten, die eine besondere Begabung haben. Das gibt es auch. Aber es ist ein Grundwesen christlicher Nachfolge. Das Hören auf Gott. Mit ihm Gemeinschaft zu haben, darin ist das verbunden. Dass Gott mit dir kommuniziert. Jesus sagt im Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Und einige Ausleger sagen, ja, das ist ja ein Gleichniswort. Ja, und? Was will denn Jesus mit dem Gleichnis sagen? Wir hören. Es gibt eine Hörfähigkeit eines jeden Christen. Und die liegt darin, dass Gott sich mit dir verbunden hat. Er liebt dich. Er will dich. Und nicht nur er liebt dich, sondern er ist selbst Liebe. Und ein Liebender teilt sich mit. Er teilt nicht etwas mit, sondern er teilt sich mit. So schreibt Paulus im Epheserbrief, dass er sagt, ich bete, dass Gott eure Augen erleuchtet. Vielleicht schauen wir diesen Text mal an. Es ist ein ganz bekannter Text. Übrigens, die Bibeln brauchen wir heute garantiert. Holt sie raus, wenn ihr sie dabei habt. Und sonst hört gut zu. Ich lese, wenn ich jetzt heute lese, aus der Schlachterübersetzung. Ich lese die Verse jeweils verhältnismäßig langsam, so dass man da gut mitgehen kann. Ich lese Epheser Kapitel 1 ab Vers 15. Darum lasse auch ich, schreibt der Apostel, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und in meinem Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Bedeutung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkungen an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in der himmlischen Region, hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht und Herrschaft, jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also, wenn wir den Blick nochmal richten auf Vers 17, da ist von dem Geist der Weisheit und Offenbarung gesprochen. Das ist kein anderer Geist als der Geist Gottes. Er wird auch in unterschiedlicher Weise nochmal anders zugeordnet, der Geist des Lebens und so weiter, wird immer wieder beschrieben, aber es ist der Geist Gottes, der Gott offenbart. Wer das vertiefen will, lese 1. Korinther Kapitel 1. Wir brauchen Offenbarung. Und die Offenbarung, die Apokalypsis im Griechischen, ist nichts anderes, als wenn Gott sich immer mehr zeigt. Er zeigt sich jetzt nicht über das Maß hinaus, was die Erlösung anbelangt, die Dinge der Geschichte, das, was er schon offenbart hat in der Schrift, sondern er konkretisiert es in deinen, in unseren Lebensvollzug, in eine Zeit, wo 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Und wo wir Probleme hatten, die damals die Freunde noch nicht kannten. Und er möchte, dass er sich offenbaren. Darum geht es. Der Zusammenhang zwischen Offenbarung und Liebe, den lesen wir auch, wenn Jesus gefragt wird im Johannesevangelium. Und die Jünger fragen ihn, woher hast du diese Vollmacht? Woher weißt du das alles, was du sagst? Warum hast du so eine Kraft? Und ich lese mal Johannes Kapitel 5, Vers 19 und 20. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Hier haben wir den Zusammenhang: Der Vater offenbart Jesus alles. Er zeigt ihm alles, heißt es hier in der Schlachter Übersetzung. Jesus empfängt alles, heißt es an einer anderen Übersetzung. Er empfängt die Werke, die Gott tut. Und viele Leute rödeln rum in ihrem Leben, weil sie die Werke nicht empfangen. Wenn wir Werke empfangen, empfangen wir auch Autorität. Wir empfangen Worte, wir empfangen Offenbarung. Und ich sage, ich mache viel Weiterbildung bei Pastoren. Ich sage mal, wenn wir keine Offenbarung mehr haben, wenn Gott nicht zu uns spricht, was haben wir denn zu sagen? Kannst du das Wort Gottes vorlesen. Ja, wir brauchen Erkenntnis durch den Geist Gottes. Dieses Offenbaren, und Jesus macht es dann auch nochmal deutlich in Bezug auf seine Jünger, die in ähnlicher Weise ja auf ihn hören und mit ihm verbunden sind. Und ich lese aus Johannes Kapitel 14, Vers 21. Ich lese mal bis Vers 23. Ohnehin in den ganzen Abschiedsreden Jesu, Johannes Kapitel 13 bis Kapitel 15, wird dieser Zusammenhang ganz deutlich aufgezeigt. Liebe als die eigentliche Quelle von Offenbarung. Die Liebe Gottes und deine Liebe zu Gott. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da sagt Judas, nicht der Iskarios, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Dieses, dass Gott in uns Wohnung genommen hat, ist der Ausgangspunkt der Kommunikation. Viele sagen, ja, wir werden heute noch sehr viel solche Sachen machen, Erklärungen, ich habe Bücher geschrieben über Prophetie, wie Prophetie funktioniert und so weiter. Der Kerngedanke, wenn der nicht verstanden wird, läuft alles schräg. Das ist meine Erfahrung. Nämlich die Verbindung mit dieser Quelle der Liebe, die Christus ist. Und diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Geist. Der Christus, der in uns wohnt, der lebendig ist, der sich durch den Geist artikuliert und kommuniziert mit uns, jetzt in diesem Moment. Und dieser Geist Gottes kommuniziert nicht nur, indem er uns Worte gibt oder indem jemand sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, so ungefähr, ja. Dass man Bilder hat. Er meint dich als ganzes Wesen. Das war mir heute Morgen noch so, ich rede das einfach persönlich jetzt. Ich bin mit diesem Thema, glaube ich, jetzt fast 40 Jahre unterwegs. Und habe viele schöne Erfahrungen damit gemacht, aber auch viel komische. Und manche vertauschen ihren eigenen Vogel mit der Taube des Heiligen Geistes, hat Paul Zulehner mal gesagt, ja. Da muss man immer aufwachsam sein. Wie kann ich das unterscheiden? Aber dass diese Grundwahrheit, Christus hat sich mit mir versöhnt. So nenne ich das mal. Er ist in mich hineingekommen. Das ist die Wahrheit. Wenn ich euch anschaue, dann sehe ich zwar wunderschöne Menschen, zum größten Teil, nein, alle. Scherz beiseite. Ich sehe Menschen, in denen Christus lebt. Ich schaue dem anderen an und sage, wow, in dem lebst du auch, in dieser Frau lebst du, in diesem Kind oder was weiß ich. Man nimmt sich an und du nimmst dich selber anders wahr. Und dann wird das Ganze nicht mehr im Sinne eines Trainings und einer Übung, sondern wir würden sagen, das ist begründet, Prophetie ist begründet im Sein. Das ist eine philosophische Aussage, die ich jetzt mache, aber ihr versteht sie wahrscheinlich, was ich mache. Das heißt, ich bin mit dem Gott der Liebe verbunden, deshalb bin ich mit der Offenbarung verbunden. Es ist eine ständige Verbindung, die ich habe. Egal, was ich mache, wenn ich zurückblätter in meiner Biografie, dann hat Gott mir manchmal sehr markante und wegweisende Worte gegeben. Und wir sagen, ja, wann hast du das denn empfangen? Manches ist veröffentlicht und ging durch die Presse und all solche Geschichten. Und ich sage, ja, also das Wort, da stand ich vor einer Ampel und habe mich geärgert, dass die so lange rot ist. In dem Moment hat Gott zu mir gesprochen. Das hatte mit der Ampel nichts zu tun. Ich habe mich über die Ampel geärgert. Ich war überhaupt nicht in einem heiligen Zustand. Ich habe nicht 3 Wochen gefastet. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Auf einmal kam klare Offenbarung. Und anderes Mal redet er mit mir, wenn ich schlafe. Jetzt letzte Woche, gestern, vorgestern gerade wieder. In einem Traum. Und ich merke, das ist ein Reden Gottes. Nicht alles, was ich träume, ist von Gott. Das wäre ja schlimm. Ja, also manches ist einfach auch Aufarbeitung meiner ganzen vielen Eindrücke, die man so hat. Ja, ist ja auch toll. Das Träumen ist eine tolle Einrichtung. Aber Gott gebraucht das auch. Oder manchmal ist es, als wenn der Geist Gottes mir zuflucht, hast du das gerade gesehen? Ich sage, ja, Herr, das habe ich gesehen. Und was meinst du? Ich sage, Herr, wieso, was meinst du? Was fällt dir an diesem Menschen auf? Ja, also ich finde, der ist traurig. Siehst du? Bete mal für diesen Menschen. Ich fange an zu beten, Herr, ich kenne den. Warum guckt er so traurig? Herr, du weißt es, tröste ihn. Wieder sagt der Herr, tröste du ihn. Ich bin in dir, tröste ihn in meinem Namen. Ich kenne den nicht, wie soll ich diesen Menschen trösten? Ja, also ich schleiche mich an, gehe langsam auf ihn zu und schaue ihn an. Wie man Menschen anschaut, denen man wohlwollend ist, also segnend. Und er sagt, ist was? Ich sage, ach, irgendwie bin ich gerade am Beten, wenn ich sie sehe. Hä? Was sind Sie denn für ein Kerl? Ich sage, ja, ach, ich glaube an Gott. Und ich glaube, Gott sieht ihre Traurigkeit und er will sie trösten. Ich weiß aber nicht wie. Gott sieht meine Traurigkeit. Und der Mann fängt an zu weinen vor Freude. Ja, solche Beispiele. Ja. Es passiert im Alltag. Es ist etwas, was man nicht unbedingt einüben muss. Aber auch sorgfältig zu sein und immer, das ist wie eine Faustregel, verbindet sich jetzt viel Praxis und Theorie. Es verbindet sich immer mit der Wertschätzung des anderen. Das gilt bei allen Diensten so. Wen du nicht liebst, dem hast du nichts zu sagen. Gar nichts. Von Gott. Du kannst zwar reden, du kannst sogar wichtige und bedeutsame Dinge reden, aber es wird kein Leben hervorbringen. Ich spreche jetzt von geistlichen Reden in der Seelsorge. Und dieses Geheimnis geht es. Es geht nicht darum, dass wir ab und zu mal ein Bild einbringen. Versteht ihr das, die in der Seelsorge aktiv seid? Es geht um diesen Kernanschluss mit dem liebenden Gott, der den anderen kennt durch und durch. Und manchmal mache ich Übungen, dann laufe ich irgendwo rum und sage, Herr, ich habe gerade Zeit, weil du sagst, ich bin Sabbatier, ich bin in Rente, ich habe immer Zeit, ja, aber die hatte ich vorher auch. Also dann mache ich einfach so am Bahnhof, dann siehst du, Herr, ich sehe so viele Menschen, für wen kann ich jetzt beten? Ich kann da aber auch auf dem Bahnhof sein und sagen, Herr, der Zug hat wieder Verspätung, ey, mach, dass er schnell kommt, tu ein Wunder. Und ich sage, wieso soll der Herr so ein Wunder tun? Ist doch schön, dass ich als Wunder hier bin. Also, Herr, hier bin ich. Ich schaue die Leute an, ich segne sie. Und da kann man so viele interessante Erfahrungen machen. Gut, das geht nachher in die Praxis rein. Also, was ist Prophezie? Gott ist Liebe, Liebe teilt sich mit und offenbart sich. Es gehört zum Wesen der Liebe, dass sie kommuniziert. Liebende können auch schweigen, aber sie kommuniziert. Du bleibst mit der Liebe verbunden. Auch wenn du das nicht verstehst, was passiert. Liebe ist nicht immer erklärend, sondern Liebe ist beistehend. Liebe ist gegenwärtig. Und nicht, hallo, ich erkläre dir mal, was los ist. Wenn wir von Propheten sprechen, so gehe ich davon aus, dass das prophetische Reden ein Merkmal der nachpfingstlichen Gemeinde ist. Joel 3, Apostelgeschichte 2. Ich will das jetzt nicht im Weiteren ausführen. Ich gehe davon aus, wir leben in der Endzeit, ohne Zweifel. Und jeden Tag, wenn ich morgens aufwache, sage ich, ja, ich bin wieder einen Tag näher dran. Also ich freue mich auf den Tag des Herrn. Ich freue mich auf die Wiederkunft Jesu. Oder ich freue mich, wenn er sagt, Heiner, du darfst vorher schon kommen. Bin ich auch dabei. Ja? Also wenn ich hier fertig bin. Wenn er sagt, es ist zu Ende, ja, sage ich, yeah. Ja, ich bin jetzt alt genug, und man yeah sagt. Wenn man jung ist, sagt man, ich möchte noch 5 Kinder haben. Und wenn man älter wird, sagt man yeah. Hoffentlich, ja. Man freut sich auf die Vollendung. Und so geht es mir jedenfalls. Und ich bin dankbar dafür, ja. Das heißt, ich glaube, je mehr wir diesen großen Tag kommen, die Erde dreht sich schneller gefühlt, ja. Die Weltbevölkerung wächst. Die Probleme werden global und so weiter. Und die Liebe Gottes multipliziert sich immer mehr. Jeder Mensch, der geboren wird, ist ein Geliebter. Ja, die Liebe Gottes formiert sich. Sie sucht Wege. Und in diesem Joel-Zitat, was dann Petrus aufnimmt, wird als ein deutliches Zeichen dieser neuen Zeit nach Pfingsten, der Geist Gottes ist ausgegossen auf Kolpaschar, auf alles Fleisch, alles Kreatürliche, ist es nicht mehr begrenzt wie im alten Bund auf einige Propheten, die Erleuchtung hatten und Salbung hatten, sondern er ist aufgegossen über alle Generationen, jung und alt, ja, Leute, die angesehen sind, die Macht haben, Autorität haben und solche, die als Diener und Sklaven arbeiten müssen, der damaligen Zeit. Der Geist Gottes ist real, das heißt, Christus ist real. Und er macht es als ein Zeichen, dass wir zunehmen. Das wird mehr, steht im Joel, in dieser Zeit. Und das Prophetische nimmt zu, also das wird explizit genannt. Andere Dinge werden nicht genannt. Und dann wird als zweites explizit genannt, dass der ganze Kosmos in eine Unordnung reingerät. Und ein drittes Merkmal dieser starken Endzeit ist, dass die erweckliche Zeit kommt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Da heißt es nicht jeder, der dein Glaubensbekenntnis spricht. Ja, das ist das Anrufen des Herrn. Also ich glaube, dass sich heutzutage, oder Statistiker können das sagen, es bekehren sich in unserer Zeit mehr Menschen als jemals zuvor. Vielleicht nicht in Wieden, das weiß ich nicht genau, ihr seid schon alle fromm. Aber in einer solchen Zeit leben wir. Und deshalb glaube ich, das Prophetische wird zunehmen. Und es hat eine hohe Bedeutung, weil es dich connectet mit dem, was Gott tun will. Eine Gemeinde, die nicht hört, was Gott der Gemeinde sagt. Wie soll denn die geleitet werden? Man wird ja verrückt bei all den Anforderungen, die da sind. Und deshalb ist dieses Reden Gottes, dieses Kommunizieren, mit ihm verbunden sein, ich glaube, das nimmt zu und ich nehme es auch wahr. Prophetie im Alten und Neuen Testament, den Unterschied. Nun, ich hatte ihn eben schon angedeutet, es gibt einen Unterschied etwa, dass im Alten Testament der Geist Gottes ja noch nicht ausgegossen war über alle, sondern der Geist Gottes war nur einigen Erwählten gegeben. Und wenn sie nicht mehr erwählt waren, wenn Gott sagt, nee, jetzt ist vorbei, zog sich der Geist Gottes zurück. Ja, er war nicht ausgegossen, sondern er war immer selektiv da. Und zwar in einer großen Kraft. Die alttestamentlichen Propheten hatten zum Zweiten eine größere Autorität. Das ist im Neuen Testament nicht so. Wenn im Neuen Testament und Epheserbrief spricht von den Propheten in der Urchristenheit oder 1. Korintherbrief und andere Texte, die Propheten hatten eine ziemlich hohe Stellung, aber sie waren nicht vergleichbar mit alttestamentlichen Propheten, Agabus etwa. Sie hatten nicht die Autorität. Deshalb finden wir auch da nicht diese sogenannte Autoritätsformel, wie wir sie im Alten Bund häufig finden. So spricht der Herr. Und dann geht's richtig los, ja. Sondern wir finden eher Formulierungen, das habe ich vom Herrn empfangen. Ihr seid doch auch des Geistes. Ihr müsst es doch prüfen. Ihr könnt das doch auch so sehen, oder? Selbst der Apostel spricht an einigen Stellen so. Ja. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich in einer Gemeinde etwa prophezeie, das sind geistliche Menschen. Das Maß muss ich ja gar nicht messen, aber ich sag mal, die müssen prüfen. Und ein neutestamentlicher, prophetisch Redender weiß, Christus wohnt zwar in mir, aber ich bin noch in einem alten Gehäuse. Das heißt, es schreit noch ein Rest meines Hierseins, meiner Existenz nach der Vollendung. Deshalb freue ich mich auf meinen Heimgang, wenn der irgendwann kommt, ja, oder auf das Wiederkunft Jesu. Das heißt, wie Römer 8, Vers 23, wo der Apostel Paulus schreibt, die ganze Schöpfung seufzt, die schreit, die stenatzt, die ruft nach der Offenbarung, nach dem Reich Gottes, nach der Vollendung. Ja, das ist der schöner biblischer Beitrag zu Fridays for Future. Ja, da ist ein Schreien drin. Und dann geht er weiter und sagt, aber auch wir, die wir den Geist, die Gabe des Geistes haben, das heißt, wo der Christus in uns wohnt, Römer 8, schreibt er kurz zuvor, der Geist wohnt in uns. Er hat sich mit uns verbunden, versöhnt, vermengt. Selbst wir schreien und seufzen nach der Vollendung. Und zwar fügt er an, wegen unseres Leibes, unserer Körperlichkeit. Ja, nachzulesen Römer 8, Vers 23. Das heißt, in unserer ganzen körperlichen Befindlichkeit merken wir, dass wir abgängige Bausubstanz sind, um es mal architektonisch zu sagen. Abgängige Bausubstanz heißt, wie in dem Moment, wo ich hier bin, alter ich rapide vor euch herum. Ja. Ich alter. Ich werde älter. Ja. Ich werde nicht nur reifer, sondern ich werde älter. Das heißt, gewisse Dinge sind durch Ersatzteillager noch gestützt, aber irgendwann wird es nicht mehr gehen. Und ich weiß, das gehört zum Leben. Man kann so viel Anti-Aging-Prozesse machen und zappeln und gesund essen und alles wunderbar, sollen wir alles machen. Das ist herrlich. Wir heißen Jünger, aber wir sind nicht ständig Jünger. Ja? Das heißt, allein diese Tatsache zeigt mir, da ist noch was, was an der Erlösung aussteht. Ja? Und das muss ich respektieren, auch bei allen charismatischen Äußerungen, ob es jetzt prophetisch ist, ob es die Gabe der Diakonie ist, ob es die Gabe der Lehre ist. Das sind alles Charismen. Sie sind alle irgendwie vermengt mit diesem Restanteil, was in mir noch schreit nach der Vollendung, nach der Erlösung. Und deshalb muss alles Diakrinäen, alles muss durchgeprüft werden von der Versammlung, von den Geschwistern und Brüdern. Ja. Und das Typische einer christlichen Prophetie ist, dass sie geprüft wird. Dass da andere sind, und wenn man sagt, du, das hast du gut gemeint, aber da spricht mir Angst aus deinen noch unerlösten psychischen verschlossenen Räumen raus. Das ist nicht pur der Herr. Aber dies und das, was du da gesagt hast, das baut uns total auf. Das ermahnt uns, Christus dichter zu folgen. Das heißt, wir sollen differenzieren lernen. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Vers 19 und 20, vielleicht lesen wir das auch nochmal, dieses markante Wort. 1. Thessalonicher Briefs. Ich lese mal ab Vers 16. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von Bösen in jeglicher Gestalt. So eine kompakte, das ist fast wie eine kompakte Schulung. Ja. Ich werde mir bewusst, Christus lebt in mir. Der Christus, da ist kein Raum für alles, was nicht zu Christus passt, was in der Schrift aufgezählt wird. hässliche Worte, Wut und all diese Dinge, dieses ungestüme Leidenschaft. Wenn Leidenschaft, dann heilige Leidenschaft. Das heißt, und Erkenntnis, meine Worte, mein Finanzgebaren, alles soll christ-jesuanisch werden. Ja. Und dann vor allen Dingen dämpft den Geist nicht. Nach dem Motto, Geist, ich gebe dir deinen Platz, aber mehr nicht. Ich will an Jesus bleiben, wie manche pietistischen Menschen sagen. Ich will Jesus, Jesus und den Geist, ja, der muss sehen. Nein, verbünde dich mit dem Geist, denn je mehr du dich mit dem Geist des Herrn verbündest und die sich ihr öffnest, umso mehr Jesus wird sich in dir entfalten. Umso mehr wird die Erkenntnis wachsen. Wir brauchen diese Öffnung. Dämpft den Geist nicht. Wie dämpft man den Geist? Die Frage gebe ich euch mit. Es gibt dazu sicherlich Antworten. Wie dämpft man den Geist? Am meisten wird in frommen Kreisen der Geist nach meiner Einschätzung unterdrückt durch Angst. Und zwar, ich würde sagen, dass man Angst hat vor Gott und Angst vor den Menschen. Vielleicht sogar Angst vor sich selbst. Johannes schreibt, Angst ist nicht in der Liebe. Das ist interessant. Also diese Passage im ersten Johannesbrief, die öffnet einen wahnsinnig viele Zusammenhänge. Das heißt, das nicht unterdrücken. Und es braucht eine Lockerheit. Wir werden gleich nach dieser Pause anfangen mit einer Übung. Aber ich sage euch nicht welche, aber sie ist sehr schön. Ja. Eine Lockerungsübung. Eine geistliche Lockerungsübung. Sowas gibt's, ja. Die Festlegung. Mach ich was falsch, wenn ich rede? Natürlich machst du so viel falsch, ja. Du sitzt jetzt schon falsch, manche, ja. Wenn ich das sehe, also ich bin jetzt, nee, ich komme vom Gesundheitskongress, aber. Die sagen immer, wie wir sitzen sollen und so. Die wissen immer, was gesund ist. Ne? Aber ich meine, ich sage auch jetzt nichts weiter. Aber ich sag mal, wie viele Dinge machen wir falsch im Leben? Wenn es irgendjemand hier, der sagt, ich habe alles richtig gemacht. Und du sagst, ja, ich arbeite in der Diakonie, da kann man nicht viel falsch machen. Ich sage, hallo? Da kannst du aber alles falsch machen, ja? Ja. Ja, ich habe die Gabe der Barmherzigkeit, da kann man doch gar nichts falsch machen. Ich sage, oh, aber auch. Ja. Du kannst so barmherzig sein, dass die anderen das Grusen kriegen. Ja, ja. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus, wenn du ein Charisma ausübst, wenn der Geist Gottes einen Wesenszug des Herrn in dir öffnet, das ist ein Charisma, ja, wenn er das ausprägt als ein Dienst, dann ist das mit Freude verbunden. Und der Apostel Paulus hat sicherlich nachgedacht, wie er diese Charismen, wie man das nennt. Manchmal spricht er von Geistesgaben, Pneumatika, und dann spricht er wieder von Charismata. Und das sind die gleichen Dinge. Er spricht im gleichen Zusammenhang von den gleichen Dingen. Damit zeigt er Wesenszüge an, was das ist. Und ein Charisma, dieser Ausdruck, den gab es zur Zeit des Paulus, als der Korintherbrief geschrieben wurde, das kam kaum vor in der damaligen griechischen Literatur. Der Ausdruck kommt fast nie vor. Er kommt zwar vor, aber er hat ihn sich ganz bewusst ausgewählt. Das ist, als wenn du bei der Olympiade teilnimmst, du hast überhaupt nicht trainiert, du bist völlig unsportlich und du läufst mit im 100-Meter-Lauf, kommst ungefähr anderthalb Tage später als die anderen an im Ziel und dann ist die Siegerehrung und du kommst auf den ersten Platz. Und sagst du, ey, das ist, habe ich nicht verdient. Das ist ein Charisma. Ein Charisma ist etwas, was du überhaupt nicht verdient hast. Das hängt damit zusammen, dass du mit Christus verbunden, dass Christus in dir lebt und dass der Herr dich gebrauchen will und er weckt dieses Charisma in dir. Er lockt es, er führt es raus. Ja. Er möchte, dass es zum Einsatz kommt. Und zwar so, dass es jesuanisch zum Einsatz kommt, dass Jesus dadurch erlebt wird. Das Wesen von Prophetie ist Auferbauung, schreibt der Apostel Paulus. Stärkung. Christus wächst in der Gemeinde, wächst im Anderen. Darum geht es. Es ist nicht im Primären eine Gerichtsprophetie. Das will ich euch sagen im Namen des Herrn, ja. Das kann mal einen ermahnenden Charakter haben, aber es hat einen anderen, also Freude ist ein Merkmal. Die verschiedenen Ausprägungen, dazu will ich jetzt vor der Pause auch noch kurz was sagen. Wir finden also einmal im Neuen Testament, Johannes 10, Vers 10, eine Basisfähigkeit, auf die Stimme Gottes, die Stimme Jesu zu hören. Oder die Stimme des Geistes zu hören. Viele sagen ja mal, wer spricht denn da? Ist es der Vater, ist es Jesus oder der Geist? Hat jemand von euch einen Vorschlag, wer da spricht? Oder bin ich selbst? Ist ja auch eine Frage noch, ne? Und es ist interessant, da bin ich einfach biblisch. Ich finde in der Bibel zumindest ganz klar, Jesus spricht, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, er spricht. Er hat Paulus angesprochen oder damals Saulus noch. Warum verfolgst du mich? Ich kenne viele Bekehrungsgeschichten, wo Leute sagen, ich habe eine Stimme gehört. Und das war Jesus. Es gibt seltener, aber es gibt es schon, dass Leute wirklich eine Audition hören. Ja, also er spricht, und zwar einmal akustisch hörbar, er spricht aber auch zum Geist des Menschen. Jesus spricht. Dann spricht der Geist. Apostelgeschichte 13, Vers 1 und 2, sie sitzen zusammen, beten, fasten. Da sprach der Heilige Geist. Sondert mir aus, Paulus und Barnabas, zu dem Werk. Ja. Der Geist spricht, er kommuniziert. Die Gemeinden sind aufgerufen, in Johannes Offenbarung hört, was der, was der Geist den Gemeinden sagt. Genau, ich hatte die Formulierung gerade nicht. Also das Reden des Geistes. Man muss das gar nicht sortieren. Wir haben jetzt keine Vorlesung hier über Trinität, über Dreieinheit. Der eine macht den anderen groß. Das ist typisch Gott. Es ist eine soziale Einheit. Je mehr Geist, umso mehr Vaterbezug, umso mehr Jesusbezug. Je mehr du in Jesus verankert bist, umso mehr bist du abhängig vom Geist. Wenn du sagst, ich habe den Geist, dann hat mir mal eine Schwester gesagt, das ist biblisch richtig. Aber was noch richtiger ist, dass der Geist dich hat. Das ist genauso, wenn du sagst, ich habe Jesus. Und wir sagen, es ist noch wichtiger, dass der Jesus dich hat. Das heißt, dass wir wirklich fixiert sind auf ihn. Also es gibt die Basisbegabung. Und dann gibt es diese charismatische Ausprägung. Was ich jetzt sage, ist ein kompaktes Ding. Hört mir noch kurz zu vor der Pause. Ich lehre das so, ich habe das damals mit Horst Afflerbach, als der hier in Wiedenest anfing, darüber zu lehren, hatte ich mich abgestimmt, weil wir sind befreundet und ich denke, Mensch, der kann besser in der Bibel lesen als ich. Der versteht das schneller und er sagt, doch, ich lehre das auch so. Und ich weiß es von anderen Neutestamentlern, aber das ist zunächst ungewöhnlich, was ich euch jetzt sage. Ich sage, dass in jedem Christen alle Charismen angelegt sind. Das ist ja komisch, ey. Ja. Und ich sage dir auch, warum. Und du müsstest mir deutlich machen, warum das nicht so sein kann. Weil Christus in dir lebt. Weil der Geist in dir wohnt, Römer 8. Und in diesem Christus sind alle Fähigkeiten vorhanden. Aber, jetzt kommt das Aber, der Geist, heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, teilt zu, wie er will. Oder eine andere Stelle, diene mit der Gabe, die du empfangen hast, durch die Handauflegung. Offenbar gibt es Zuteilungen. Das heißt, dass die Gaben nicht einfach immer das ganze Leben da sind. Das kann sein, dass Gott dir in einer bestimmten Phase deines Lebens eine charismatische Ausprägung gibt. Meinetwegen, dass du wunderbar lehren kannst, wunderbar seelsorgern kannst. Und auf einmal merkst du, irgendwie geht das gerade zu Ende. Herr, was hast du jetzt mit mir vor? Und es kann sein, dass der Herr sagt, jetzt geht deine evangelistische Phase los. Du sagst, Herr, ich bin 70, das ist was für junge Leute. Und dann fragt der Herr zurück, weißt du, wie viele über 70-Jährige in deiner Straße leben? In deinem Ort leben? Die mich nicht kennen? Also dann merkt man, okay, es wird jetzt zu weit werden, aber ich will deutlich machen, dass wir nicht immer sagen, wir haben diese Gaben gar nicht. Ich bin so viel unterwegs mit diesem Thema und ich sage, es geht darum, diese Gaben zu wecken. Ein Bewusstsein dazu, einen biblischen Umgang damit zu finden. Und dass ein prophetisch Begabter sich nicht überhebt und sagt, ja, ich weiß alles besser. Der weiß nicht alles besser. Wir brauchen das Miteinander im Profil. Parallel läuft K5, diese wunderbare Fortbildung am fünffältigen Dienst, Epheser 4, Vers 11, wo apostolische Menschen und Menschen, die Lehrer sind und Evangelisten und Hirten und Propheten miteinander gucken, wie sie eine Gemeinde leiten können. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus, verachtet das nicht. Strebt nach der Liebe. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt danach. Ja. Aber eifert, zetert, heißt es. Sich drum bemühen, eifrig bemühen, um die Gaben des Geistes. Zelotes heißt das im Griechischen. Eiferer, die Zeloten waren Eiferer. Ja. Das ist nicht so, wir sind auch offen. Wenn der Herr will, kann er. Wenn er nicht will, muss er auch nicht. Ja. Das ist nicht Zelotes. Eifern bedeutet, man streckt sich danach mit ganzer Kraft aus. Und dann fügt der Apostel Paulus hinzu, 1. Korinther 14, Vers 1, vor allen Dingen, dass ihr prophezeit, dass ihr weissagt, prophetein. Das ist offenbar eine sehr wesentliche eine wesentliche Gabe zum Gemeindeaufbau, zur Mission, zu allem, was wir sind und tun. Also es gibt dann die Gabe der Weissagung und schließlich gibt es den Dienst der Propheten. Das sind Menschen, die Gott offenbar dauerhaft immer wieder im prophetischen Dienst zum Segen gesetzt hat. Und ich glaube, dass es das auch heute so geben kann. Vielleicht soweit. Die Grundfunktionen von Prophetie hatte ich schon bereits erwähnt. Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Vielleicht noch hier die kurze Anmerkung. Viele sagen, ja, darf denn eine Prophetie nicht mal auch scharf und kritisch sein? Ja, natürlich. Wenn Gott dir keine Tränen gibt, für den Menschen, zu dem du sprichst, prophetisch oder seelsorgerlich, wenn du ihn ermahnst, dann geh nochmal in dich. Du brauchst diese innere Liebeskraft, um Menschen ermahnen zu können. Ich glaube, Ermahnung ist viel schwieriger als alles. Ermahnung heißt nicht, ich sag mal schnell Bescheid. Ja, dem musst du mal Bescheid geben, haben mir früher Kollegen gesagt, als ich gemeint habe, dem musst du mal Bescheid geben, die beteiligen sich nicht mehr am Gemeindeopfer. Meint war, ich sollte sie ermahnen. Ja. Und ich habe als junger Pastor mir vorgenommen, ich werde niemanden ermahnen über deren Sünde oder sie vergehen, ich keine Tränen habe. Das hat mir geholfen, wahrscheinlich manches Unheil zu vermeiden.